RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Wem ist es gegeben, zu kommen, um zu bleiben und in Gemeinschaft mit anderen zu leben, sich also als Teil eines Wir verstehen zu können? Das ist ein Satz aus dem aktuellen Buch der Soziologie-Professorin und Genderforscherin Sabine Haag, Gemeinschaft der Ungewählten. In ihrer Schrift, da denkt Sabine Haag darüber nach, wie wir miteinander leben wollen und plädiert dabei für eine Praxis der Sorge. Was genau ist damit gemeint? Wie könnte dieses Wir aussehen? Wie ein neues Verständnis von Solidarität heute gelebt werden? Und wie zeigt sich Solidarität ganz aktuell, wenn wir beispielsweise an die belarussisch-polnische Grenze schauen, an der geflüchtete Menschen feststecken, die sich gen Europa aufgemacht haben und unter unmenschlichsten Bedingungen ausharren, um Hilfe zu bekommen, um auf sie zu hoffen. All das beschäftigt uns heute in Couragiert unterwegs. Ich bin Shelley Kupferberg und begrüße heute ganz herzlich Sabine Haag, Soziologin und Professorin für Gender Studies, Mitherausgeberin der Zeitschrift Feministische Studien. Und sie leitet das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung an der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen, Sabine.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Und ich erlaube mir bei allen GesprächspartnerInnen heute das Du, weil wir uns aus unterschiedlichsten Zusammenhängen kennen. Sabine, welchen konkreten Auslöser gab es denn für dein Buch, in dem es ja um das Miteinander geht?
Ja, der konkrete Auslöser, ich habe das ja im Buch versucht auch genau zu beschreiben, waren Erfahrungen aus dem Sommer 2018. Der Sommer, als die ersten zivilgesellschaftlich organisierten Schiffe im Mittelmeer mit Rettungsaktionen begonnen haben und das erste Schiff, die Aquarius, über mehrere Tage mit vielen hundert Geflüchteten an Bord im Mittelmeer umherirrt und kein einziges europäisches Land bereit ist, diesem Schiff einen Hafen zu geben. Damals hat sich im Juli 2018 dann sehr schnell die Organisation Seebrücke gegründet und zu den ersten Demonstrationen, Kundgebungen aufgerufen, um eben für offenere Grenzen die Aufnahme der Geflüchteten, der im Mittelmeer ansonsten ersoffenen Menschen zu organisieren. Das war der eine Pol. Der andere Pol waren die Proteste in Chemnitz in Sachsen gegen unter anderem die Flüchtlingspolitik, auch gegen die Regierung von Angela Merkel, der immer unterstellt worden ist, dass sie das Land in den Abgrund führt, weil sie die Grenzen vermeintlich geöffnet hat, was in Tat und Wahrheit nicht passiert ist. Das Neue in Chemnitz ist gewesen, dass sich zum ersten Mal sichtbar die Pegida-Rechten, verschiedene wirklich neofaschistische Organisationen mit der AfD gemeinsam auf der Straße gezeigt haben. Also der Schulterschluss zwischen der sich ja nach wie vor bürgerlich gebenden AfD und den extrem rechten Kräften und sehr explizit eben auch zum Umsturz aufgerufen haben, infolge einer Messerstecherei zwischen jungen Männern, bei der ein junger Mann zu Tode gekommen war, ein Vergehen, was zwei geflüchteten Männern angelastet worden ist und vermeintlich sozusagen der Volkes Unmut, der sich in diesen Protesten äußerte, aber ganz klar, sie waren von rechts orchestriert. Und zwischen diesen beiden Erfahrungen habe ich versucht, mein Buch aufzuspannen und eben genau diese Frage gestellt: Wer kann eigentlich zum Wir gehören? Wem ist das Recht, in Gemeinschaft mit anderen zu leben, gegeben? Ausgehend von einer Überlegung durchaus bereits des Philosophen Immanuel Kant, der schon vor einigen Jahrhunderten gesagt hat, niemandem gehört die Erde, es gibt ein universales Niederlassungsrecht, alle haben das gleiche Recht, sich an jedem Ort der Erde niederzulassen.
Also die Mikroperspektive und die Makroperspektive hast du sozusagen zueinander ins Verhältnis gestellt. Ähnliche Gedanken macht sich auch die Autorin, Publizistin und Aktivistin Priya Basel in ihren beiden letzten Büchern im Wir und Jetzt und Gastfreundschaft. Da steht das Thema Solidarität ebenso im Fokus. In ihrem letzten Buch im Wir und Jetzt beschäftigt sie sich ausführlich mit Solidarität unter Frauen. Priya Basel ist Mitbegründerin von Authors for Peace. Sie engagiert sich für verschiedene politische Initiativen Initiativen. Priya Basel, herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Ja, und du bist unter anderem aktiv bei Wir machen das, einer Initiative, einem Netzwerk von Frauen aus Kunst und Kultur, Wissenschaft, Journalismus und im öffentlichen Leben, die sich in ganz verschiedenen Projekten im Bereich Kultur und Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen haben für eine Anerkennung von Diversität, Stärkung und Partizipation im Kontext von Flucht und Migration einzusetzen. Was sind denn das eigentlich für Projekte?
Für mich, was ich erlebt habe, seitdem ich nach Deutschland gezogen bin, das heißt fast vor 20 Jahren, ich habe gezähnt nach einer anderen Form von Zugehörigkeit. Ich bin nach Deutschland gekommen, mit einem Mann zu leben und wir sind nach wie vor zusammen. Aber ich habe hier niemanden gekannt, ich habe die Sprache nicht gehabt und meine Familie ist überall in der Welt, in London, in Kenia, in Australien. Und ich wollte Teil einer anderen Gemeinschaft sein. Und ich habe entdeckt durch die politische Engagement, dass es gibt eine andere Möglichkeit, Teil dieser Welt zu sein. Dass dieses Denken und Handeln zusammen mit anderen bietet eine andere Art von Zugehörigkeit. Und die Initiative, wir machen das, ich bin mit Sabine, eine der Mitgründerinnen dieser NGO. Das ist nur ein Beispiel von den unterschiedlichen Engagements, die Kampagne, wovon ich Teil war in den letzten Jahren. Und mit Wir machen das, das ist sehr eng verbunden mit, was in 2016 passiert ist, als viele geflüchtete Menschen, die meisten aus Syrien, aber auch aus Afghanistan und Pakistan, zu Europa gekommen sind und haben in fast kein Land einen Platz gefunden. Die wurden nirgendwo willkommen geheißen. Deutschland war eine Ausnahme. Und viele Menschen sind zu uns gekommen und dieses Land hat wirklich willkommen gesagt und war sehr offen, Menschen zu helfen, mit anderen Menschen zu leben, unsere Gesellschaft neu zu gestalten. Und wir machen das, hat sich verstanden, auch als Teil dieser Bewegung, eine andere Welt zu gestalten, wo wir offener sind, toleranter und wo wir verstehen, dass wir Teil der ganzen Welt sind und dass wir können nicht Menschen ausgrenzen. Merkel hat in dieser Zeit gesagt, wir schaffen das. Wir haben gesehen, es geht nicht um Schaffen, die Menschen sind schon dran, die machen es schon. Und deswegen, wir nehmen Machen als eine Art Bestätigung für eine Bereitschaft in der Gesellschaft. Und was wir sehen, ist, dass es gibt viele Menschen, die nach wie vor sehr engagiert sind. In diesem Jahr war ungefähr 15.000 Initiativen gegründet, um irgendwie Teil dieser Änderung in unserer Gesellschaft zu sein. Und viele bleiben aktiv, aber die sind nicht so sichtbar in den Medien. Und das finde ich sehr schade, wenn wir ein bisschen genauer gucken, wir sehen, dass es gibt viele, die eine andere Gesellschaft wollen und sich davor einsetzen. Und diese Geschichten von was möglich ist, die bringt so viel Hoffnung. Und Wir machen das ist heute eine sehr erfolgreiche NGO, hat Preise gewonnen. Die meisten Menschen, die da arbeiten, sind Menschen, die als Geflüchtete hier gekommen sind oder einen Exilhintergrund haben. Und man merkt, dass wenn man die Möglichkeit hat, mitzugestalten, mitzumachen, dass man gehören kann und man fühlt sich Teil der Gesellschaft. Und da ich diese Erfahrung selbst gehabt habe, obwohl ich mich natürlich in der Welt ziemlich einfach bewegen könnte, das ist ein Privileg, nur wegen der Geburtstag-Lotterie. Ich habe eine britische Passe und deswegen könnte ich auch in Europa dank der Politik der Freizügigkeit frei bewegen. Und ich habe mich gefragt, was tut man mit unverdienten Privilegien? Und eine Antwort, was ich gefunden habe durch das Schreiben meines Buches Gastfreundschaft, ist, dass man versucht, so weit wie möglich nicht im Voraus zu entscheiden, wer auch an diesen Privilegien teilnehmen kann.
Und Priya, alles, was du gerade geschildert hast, klingt unglaublich hoffnungsvoll. Ich bin gespannt, wie Miriam Töter zu alledem steht, denn uns zugeschaltet ist in dieser voraufgezeichneten Sendung die Journalistin, Coach und Aktivistin. Seit über 20 Jahren engagiert sie sich in politischen und sozialen Bewegungen, war ehrenamtlich bei Sea-Watch und Refugee Rescue aktiv. Sie ist im Vorstand des brandenburgischen Vereins Wir packen's an, der sich als Initiative im Dezember 2019 zusammengefunden hat und wenige Monate später dann ein gemeinnütziger Verein wurde. Wir packen's an unterstützt nämlich geflüchtete Menschen an den Grenzen Europas, von denen hier auch schon die Rede war. Miriam Töter befindet sich gerade in Polen, an der Grenze zu Belarus. Hallo, Miriam, was genau tust du derzeit dort?
Ja, erstmal vielen Dank für die schönen Grüße. Ich bin gerade an der Grenze Polen-Belarus, ungefähr auf der Höhe von Białystok. Ich bin dort am Donnerstag hingefahren mit einem Kollegen aus unserem Verein, wir packen es an. Und wir haben unseren mittlerweile 5. Hilfstransport dorthin gefahren. Wir haben Ende Oktober begonnen, als die Krise, die humanitäre Krise, wie ich es nennen würde, hier eskaliert ist an der Grenze, als immer mehr Menschen in den Urwald hier festgesteckt haben, die als Geflüchtete versucht haben, in die Sicherheit Europas zu gelangen, die kein Essen hatten, kein Trinken hatten. Es gab Berichte von, es musste aus Pfützen getrunken werden, es wurde immer kälter hier. Da haben wir jetzt hier packend angefangen, die Leute hier zu unterstützen. Und das heißt einerseits ehrenamtliche Freiwillige, die aus ganz Polen zusammengekommen sind, hierher in die Grenzregion, um die Menschen auf der Flucht zu unterstützen. Und andererseits aber auch ganz viele polnische AnwohnerInnen und in diesem Fall tatsächlich hauptsächlich AnwohnerInnen, die hier in den kleinen Dörfern oder auf Bauernhöfen leben und angefangen haben, sich zu engagieren und die Menschen in den Wäldern zu unterstützen. Und wir bringen Hilfsgüter hier hin und das haben wir gemacht am Donnerstag, indem wir einen ganzen LKW wieder voller warmer Kleidung und Decken, Schlafsäcken und Schuhen, vor allem das Wasser, die warmen Schuhen hergebracht haben.
Miriam, wie gefährlich ist das, nicht nur für euch, sondern vor allem auch für die Geflüchteten in dem Fall?
Also das gibt so eine Abstufung, würde ich sagen. Am gefährlichsten ist es für die Menschen auf der Flucht selber. Die gehen einmal die Gefahr ein auf der belarussischen Seite, dass sie dort nämlich zusammengeprügelt werden teilweise, zusammengeschlagen werden, Hunde werden auf sie gehetzt, um sie dazu zu zwingen, auch zum wiederholten Mal über die gefährliche Grenze nach Polen zu gehen. Die nächste Gefahr droht auf der polnischen Seite von den polnischen Grenzschützern, die sie zusammenschlagen, prügeln und mit Gewalt wieder zurückwerfen, und zwar wörtlich werfen über den Stacheldraht auf die belarussische Seite. Das geht dann mehrmals hin und her. Ich habe persönlich Menschen getroffen, die bereits dreimal gewalttätig, gepushback nennt sich das, worden sind, also illegalerweise zurück nach Belarus geschubst und geschlagen worden sind. Wenn sie es schaffen, auf der polnischen Seite zu bleiben, heißt das, sie sitzen hier fest in einem Urwald. Das ist ein echter Urwald, der letzte europäische Urwald. Hier laufen Bisons rum. Ich habe selber welche gesehen im Morgengrauen. Es gibt hier Wölfe, es gibt auch immer mal wieder Bären. Und in diesem Urwald sitzen die Leute dann fest. Und zwar teilweise 2 Wochen, 3 Wochen lang fest. Mittlerweile sind hier -10 Grad nass. Es wird Schnee gegeben, es ist sehr nass, es ist ein Sumpfgebiet. Und sie sitzen deshalb fest, weil sie nicht nach Belarus zurück können, weil sie aber auch eigentlich kaum nach Polen rein können, denn das polnische Militär und die polnische Grenzpolizei prügelt sie halt wieder zurück nach Belarus. Sie haben keinerlei Versorgung. Es gibt einen Grenzstreifen, die sogenannte Rote Zone, eine Sperrzone, die von der polnischen Regierung eingerichtet worden ist. In die dürfen weder JournalistInnen rein, noch dürfen Hilfsorganisationen rein, niemand. Dort sitzen die Menschen fest, erfrieren mittlerweile. Also es gibt mindestens 15 dokumentierte Tote. Es gibt unzählige Leute, die in Krankenhäusern landen, weil sie mit schweren Erfrierungen, Verkühlungen, teilweise Organversagen gefunden und in die Krankenhäuser eingeliefert werden. Und die Aktivistinnen und auch die Geflüchteten, mit denen ich selber gesprochen habe, sind sich alle einig, dass da noch viel mehr Tote in den Wäldern sind. Das sind so die, für die es am gefährlichsten ist. Und dann gibt es aber auch noch die Anwohnerinnen, die ihnen helfen, also die polnischen Leute. Und auch die gehen ein Risiko ein. Denn die Mehrheit der Bevölkerung hier will keine Geflüchteten. Das heißt, auch wenn ich hier als örtliche Anwohnerin die unterstütze und denen warme Kleidung bringe oder Suppe koche, gehe ich das Risiko ein, dass ich meinen Job verliere. Ich gehe das Risiko ein, dass mir meine Reifen aufgestochen werden, Scheiben eingeschlagen werden. Das bedeutet auch für die Unterstützerinnen hier vor Ort ein Risiko, das zu tun. Deshalb habe ich ganz große Bewunderung für die Anwohnerinnen hier, die das machen.
Und du hast schon gesagt, mit ihnen arbeitet ihr als Hilfsorganisation, als Verein zusammen. Wir werden noch einige Details darüber erfahren im Zuge dieser Sendung. Europas Außengrenzen sind ja auch Themen, die euch beschäftigen. Sabine, Priya. Sabine, du hast uns schon ein bisschen gesagt in deinen Texten, In diesem Buch, über das wir heute sprechen wollen, schaust du auf Präzedenzfälle und Entwicklungen der letzten Jahre seit dem Mauerfall, also auf völkisches Denken. Es geht um den Terror und die Morde des NSU, Anschläge auf Menschen, das Abwehren von Geflüchteten, die Morde von Hanau kommen vor. Welche Beobachtung machst du denn bezüglich der Frage, wer gehört dazu, wem wird Zugehörigkeit verwehrt? Welche Maßstäbe werden da von uns westlichen Gesellschaften, möchte ich einfach mal sagen, angesetzt?
Ja, ich will erst noch mal daran erinnern, die westlichen Demokratien, womit haben sie begonnen nach der Katastrophe der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg, nämlich mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in der es heißt, es gibt Dinge, die wir allen Menschen schulden, ungeachtet dessen, wie fremd sie uns scheinen mögen. Das steht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und begründet ist darin ja eben genau dieses Recht auf eine Gemeinschaft, sowohl im privaten Sinne, also konkret heißt es hier Familie, aber auch das Recht auf eine Staatsbürgerschaft, das Recht, einem politischen Gemeinwesen anzugehören. Das Asylrecht ist dort sozusagen weitgehend begründet worden und entwickelt worden in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Was wir aber seitdem sehen, ist eine systematische, und gerade was wir jetzt gerade gehört haben, was an der polnischen Außengrenze, an der EU-Außengrenze passiert, ist eine absolute Negierung genau dessen, wozu sich die demokratischen Staaten der Welt in der Menschenrechtserklärung verpflichtet haben. Nämlich zu unterstützen, zu helfen, Menschen eine Zugehörigkeit zu ermöglichen. Was wir tun, ist genau das Gegenteil davon. Wir verweigern Menschen die Zugehörigkeit, indem wir sie an der EU-Außengrenze schlicht und ergreifend erfrieren, verhungern lassen. Priya hat bereits von der Geburtslotterie gesprochen. Diejenigen von uns, die mit Pässen ausgestattet sind, der Bundesrepublik Deutschland, des Vereinigten Königreiches, der USA, Frankreich etc., die fast überall auf der Welt in jedes Land reisen können, jetzt in der Pandemie vielleicht nicht so, aber im Prinzip ist uns dieses Recht gegeben, uns überall, wie Kant sagt, niederlassen zu können. Für den Großteil der Menschheit gilt das nicht. Und es gilt offenkundig, wie wir sehen, eben auch nicht für diejenigen, die ihr Leben verlassen müssen, weil es Krieg gibt, weil es Bürgerkriege gibt, weil es Hungerkatastrophen gibt, weil es Klimakatastrophen gibt, für die im Wesentlichen der Westen verantwortlich ist durch seine Ausbeutung des Planeten, und versuchen irgendwo anders sozusagen Zugehörigkeit wieder zu erlangen. Ein US-amerikanischer Journalist und Autor, John Washington, der die Geschichte des Asylrechts an der US-mexikanischen Grenze untersucht hat, die Praktiken, spricht von politischer Triage. Dass wir also, wir alle, und damit meine ich eben nicht nur die Regierungen, sondern die Regierungen, die in unserem Namen handeln, entscheiden tagtäglich darüber, wer leben kann und wer nicht.
Das gerade auch noch mal die EU und ihre Werte, wenn auch nicht angesprochen, aber zumindest umschrieben. Und Miriam Töter hat in einem vor kurzem erschienenen Artikel die EU tatsächlich auch angeklagt. Vor 9 Jahren hat die Europäische Union ja den Friedensnobelpreis erhalten. In der Begründung, da hieß es dann auch, die EU und ihre Vorgänger haben über mehr als 6 Jahrzehnte zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechten in Europa beigetragen. Das sieht in der Praxis leider komplett anders aus. Priya, du bist eine unglaubliche Verfechterin für den europäischen Gedanken und das schon seit Jahren. Und ich möchte ganz kurz deinen Lebensweg mal hier umreißen. Apropos Geburtslotterie. Du bist in London als Kind von Eltern mit indischen Wurzeln geboren, aufgewachsen, dann tatsächlich in Kenia und dann ging es wieder zum Studium zurück oder als junge Frau nach Großbritannien. Und seit 2002, auch das hast du gesagt, lebst du in Berlin, bist auch inzwischen deutsche Staatsbürgerin. Was hat dich denn zu einer solch aktiven Kämpferin für Europa gemacht? Unter anderem hast du eine Initiative ins Leben gerufen, die sich für einen europäischen Feiertag auch stark macht.
Das klingt ein bisschen widersinnig in diesem Moment, über Feiertage zu sprechen. Trotzdem, ich finde die Projekte der europäischen Einheit, trotz aller Fehler und Schwäche, dieses Versuch außerhalb des National zu denken. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und innerhalb Europas haben wir eine Art Gemeinschaft geschafft, was wertvoll ist. Aber die harten Außengrenzen, die immer noch harter werden, das ist sehr, sehr problematisch, wie Sabine und Miriam schon gesagt haben. Und Sabine hat uns schon ein bisschen zurückgenommen in der Geschichte. Und ich möchte auch ein bisschen weiter zurückgehen und eine Brücke bauen zwischen, was wir heute erleben mit Menschen, die zu uns kommen, und der Kolonialismus. In den 19. Jahrhundert haben ungefähr 60 Millionen Europäer aus ihren Herkunftsländern, die sind gereist zu anderen Ländern, die kolonisiert worden waren. Und auf Kosten anderer, die haben Land bekommen, die haben da gelebt, die haben ein Leben für sich gebaut. Und aus Deutschland sind ungefähr 7 Millionen Menschen nach Amerika, Argentinien, Brasilien gefahren, 13,5 Millionen aus Großbritannien in unterschiedliche Länder, die Teil des britischen Empires waren. Aus Schweden ein Fünftel der Bevölkerung ist nach Amerika gegangen. In der Geschichte Europa, wir sehen, dass diese Freiheit der Bewegung, Migration, zentral war für was Europa heute geworden ist. Wir sind die am reichsten Kontinent der Welt. Und das ist mit unserer Geschichte verbunden, mit der Ausbeutung anderer Menschen, mit dieser Enteignung anderen. Und das müssen wir auch im Blick haben, wenn wir sehen, dass Menschen heute zu uns kommen, obwohl die Wanderungsbewegung heutzutage deutlich geringer ist, als was Europäerinnen in der Vergangenheit gemacht haben, sind wir so voller Angst. Und ich glaube, wenn mehrere von uns diese Geschichte kannten und wussten, dass eigentlich wir sind verpflichtet, offener zu sein und Menschen willkommen zu heißen. Und wenn man das auch sehen würde als Teil einer Art reparativer Gerechtigkeit, Menschen einzunehmen, zu akzeptieren, vielleicht würden wir anders reagieren. Aber ich glaube, viele von uns, wir machen diese Verbindung nicht zwischen was heutzutage passiert und was in der Geschichte des Kolonialismus passiert ist. Und deswegen finde ich auch wichtig, diesen langen Blick zurückzuhaben, um besser zu verstehen, was heutzutage passiert und wie wir verpflichtet sind, zu reagieren.
Von dieser Verpflichtung ist wahrscheinlich so gar nichts zu spüren, Miriam, wenn wir eben an die belarussisch-polnische Grenze jetzt schauen. Ich sprach schon von deinem Artikel, in dem du die EU auch nochmal anklagst in der Sperrzone. Dort, wo du dich jetzt gerade befindest, im EU-Land Polen, sind seit fast 3 Monaten Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte absolute Fehlanzeige. Du sprachst schon von privaten Initiativen und sehr mutigen Menschen, die dann doch trotz der öffentlichen Meinung einiges unternehmen. Aber das Allerschlimmste ist ja an alledem, das, was dort geschieht, geschieht vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Anders kann man es ja nicht sagen, zumindest vor der europäischen Öffentlichkeit. Welche Reaktion bekommt ihr denn auf eure Initiative von PolitikerInnen zum Beispiel?
Also, dass das vor der Weltöffentlichkeit oder vor den Augen der europäischen Öffentlichkeit so ungestört, würde ich sagen, geschehen kann, hat ja ganz viel mit dem zu tun, was eben gesagt wurde, nämlich mit dem Kolonialismus, auf dem das Ganze fußt. Denn, und ich sage jetzt mal ganz hart, es geht ja darum, dass manche Leben wertvoller und wichtiger sind als andere. Und dass für manche Menschen Menschenrechte selbstverständlicher sind als für andere, nicht aus dem Blick der europäischen Öffentlichkeit. Und nur deshalb kann das geschehen. Und nur deshalb ist es möglich, dass Menschen, weil sie eben das große Unglück haben, eine Staatsangehörigkeit zu haben, die keine europäische ist, oder eine Hautfarbe zu haben, die nicht weiß ist, oder eine Religion zu haben, die nicht christlich ist, dass deren Leben nicht so viel zählen und dass die europäische Öffentlichkeit zuschaut, wie sie erfrieren oder verhungern oder über Stacheldrahtzäune geworfen werden. Und dass die Reaktion der europäischen, oder jetzt würde ich mal sagen, im Fokus auf der deutschen PolitikerInnen darauf angeht, die ist erschreckend verhalten. Also ich denke mal, nicht nur unsere als wir packen es an, sondern auch von anderen engagierten Menschen gab es schon eine große Hoffnung darauf, dass es jetzt mit der neuen Ampelkoalition sich was ändern würde, gerade in puncto Einhaltung von Menschenrechten und einer menschlicheren Migrations- oder Asylpolitik, als das in den letzten 16 Jahren der Fall war. Dass nicht mehr so viele Leute im Mittelmeer trinken, wie du am Anfang angesprochen hast. Und unser Eindruck ist, da hat sich sehr wenig geändert. Also jetzt in den ersten Tagen, in der ersten Woche der neuen Amtszeit der neuen Außenministerin Annalena Baerbock, auf die wir wirklich Hoffnung gesetzt haben, ist eine junge Frau, Marwa, syrisch, die hier im Krankenhaus liegt, nach mehreren Wochen im Koma, weil sie versucht hat, durch den Urwald zu ihrer Familie zu kommen, die in Deutschland lebt, Eltern und Geschwister. ist deren humanitäres Visum abgelehnt worden vom deutschen Außenamt. Nein, sie darf nicht zu ihren Eltern, obwohl sie schwer pflegebedürftig ist, Epilepsie hat und hier mit Nierenversagen im Krankenhaus lag. Das heißt, die Reaktion der PolitikerInnen ist traurig. Anders kann ich nicht sagen, sie ist wirklich nicht traurig.
Couragiert unterwegs, heute im Gespräch mit Sabine Haag, Priya Basel und Miriam Töter über das Thema Solidarität. Wir hören jetzt einen Titel von Bernice Johnson Regan, Sängerin, Komponistin und Aktivistin. Auch sie wird in dem aktuellen Buch von Sabine Haag, Gemeinschaft der Ungewählten, im Übrigen erwähnt. Sie hat Anfang der 60er Jahre das studentische Nonviolent Coordinating Committees in Georgia gegründet, war Mitglied der SNCC Freedom Singers, die sich immer für Solidarität unter AktivistInnen eingesetzt haben. Hier ein Song von ihr, The Other Side.
Sometimes I get to thinking about many things and how us living life down here seem to be. There's just too damn little for so many, and too much for the very few. The other side never come to see me, and I'll never go over to the other side. If you
Johnson Regan auf RBB Kultur 1986. Da war die Sängerin zu Gast beim Jazzfest Berlin und diese Aufnahme ist genau dort entstanden. Das Thema Solidarität interessiert uns heute in Couragiert unterwegs, sowohl gedanklich als auch ganz praktisch. Miriam Töter, ich möchte auch noch mal fragen, wie es euch ergeht bei der Arbeit an der belarussisch-polnischen Grenze. Mit was für widrigen Situationen seid ihr da konfrontiert? Welche Möglichkeiten der Unterstützung könnt ihr überhaupt bieten, jenseits dessen, dass ihr irgendwie probiert, dass die Menschen eine Grundversorgung erhalten, also warme Kleidung und etwas zu essen, zu trinken, was natürlich schon viel ist in einer solchen Situation. Aber wie könnt ihr diese Menschen unterstützen?
Also ich würde sagen, dass wir sind Teil eines Netzwerks der Solidarität. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll. Ein Netzwerk aus vielen verschiedenen Akteuren, Akteurinnen, die unterschiedliche Rollen spielen. Und ohne jeden und jede von uns würde es nicht funktionieren. Das heißt, wir können Hilfsgüter zur Verfügung stellen, wie ich schon gesagt, warme Kleidung, warme Schuhe, Wärmepads, Taschenlampen und Ähnliches, die hier vor Ort überhaupt sich niemand kaufen könnte. Die könnte niemand sich leisten. Das können wir dank der deutschen Zivilgesellschaft, die uns mit Spenden unterstützt. Das reichen wir dann weiter an polnische Leute, die sich hier dafür einsetzen, Geflüchtete zu unterstützen. Die wiederum packen dann ihre Rucksäcke voll mit dem, was wir ihnen geliefert haben, gehen teilweise auch in unserer Begleitung. Ich war zum Beispiel selber auch schon dabei in nächtlichen Einsätzen in den Urwald und versorgen die Menschen, die dort festsitzen. Entweder indem sie auf gut Glück gesucht und gefunden werden oder indem die Menschen in den Urwäldern Hilferufe an so eine Art Notrufstelefonnummer senden, wo sie sagen können, ich bin ja am Erfrieren, ich bin am Verhungern, ich bin am Verdursten, könnt ihr zu mir kommen. Das ändert aber natürlich nicht. Das heißt, was wir auch noch tun, ist, dass wir Einzelfälle juristisch unterstützen. Wie zum Beispiel die junge Frau Marwa, die hier im Krankenhaus liegt. Dann gibt es einen Jungen ohne Beine aus dem Irak. Der ist mit seinen Eltern noch auf der belarussischen Seite der Grenze. Der hat keine Beine, der kleine Kerl. Der hat Prothesen, die sind schlecht und die sind 2 Jahre zu alt. Kinder wachsen sehr schnell. Das heißt, solche Einzelfälle versuchen wir dann auch juristisch zu unterstützen, indem wir dann auch Kontakt herstellen zu PolitikerInnen hier in Deutschland, zum Beispiel zu Dago Kofler.
Die Menschenrechtsbeauftragte im Auswärtigen Amt.
Die auch schon aktiv geworden ist im Fall von 2 syrischstämmigen Menschen aus Deutschland, die hier an die Grenze gefahren sind, weil sie gehört haben, dass Familienmitglieder von ihnen hier auch festsitzen, die helfen wollten. Und dann von der polnischen Polizei aufgegriffen war und sind einfach nur, weil sie aussehen wie in Anführungszeichen Flüchtlinge, über die Grenze nach Belarus deportiert worden sind. Völlig illegal, obwohl sie einen deutschen Aufenthaltsstatus haben. Das heißt, auch dafür setzen wir uns dann ein. Als eben deutsche NGO haben wir eher auch Zugang zu deutschen PolitikerInnen und deutschen Behörden. Und da wir bis so ziemlich die einzige ausländische Organisation sind, die hier vor Ort unterstützt, landen dann solche Fälle auch fast ausschließlich bei uns. Denn ansonsten sind das außer uns fast nur polnische Leute und kleine polnische Organisationen, die hier aktiv sind.
Miriam, welche Erfahrungen macht ihr mit den Sicherheitskräften vor Ort?
Es gibt, habe ich mir sagen lassen, individuelle PolizistInnen, die hier aus der Region sind und die dann eher auch mal weggucken und Hilfsaktionen geschehen lassen. Aber im Großen und Ganzen, als wir am Donnerstag hergekommen sind mit unserem jetzt fünften Hilfstransport, sind wir in eine Straßenkontrolle der Polizei geraten. Die sind hier im Grenzgebiet überall. Teilweise sehen sie aus den Verkehrspolizisten, teilweise sind sie aber auch schwarz vermummt und sind in Kampfmontur, also wirklich auf der Brust einflößend. Und die haben unseren ganzen Transporter auseinandergenommen. Wir haben dann eine halbe Stunde festgesessen, sie haben uns unsere Papiere abgenommen, sie haben uns den Führerschein abgenommen, sie haben versucht, meinen Vereinskollegen, der gefahren ist, quasi zu verhören, was wir hier machen, wo wir herkommen, was wir wollen. Das alles, obwohl wir völlig legal in einem EU-Land mit EU-Führerschein und EU-Pass unterwegs waren. Und das ist noch harmlos, denn wir sind Deutsche. Noch viel schlimmer ist es für polnische Leute, die hier was machen und da nochmal besonders schwierig für polnische Ortsansässige, also lokale Menschen.
Ja, wir kommen nochmal zu dem Buch von Sabine Haag zum Thema Solidarität, das heißt Gemeinschaft der Ungewählten. Sabine, wer sind denn diese Ungewählten, um die es dir da geht? Du schreibst selbst von einer theoretischen Suchfigur.
Also die Figur der Ungewählten versucht so ein bisschen, was ich vorhin als Dilemma beschrieben habe, abzubilden, dass wir vermeintlich in einer Gesellschaft der Gleichen existieren. Allen steht das gleiche Recht auf Existenz. So simpel zu. Wir erleben aber, und wir haben es jetzt gerade ja sehr ausführlich von Miriam geschildert bekommen, dass dem nicht so ist, dass wir sehr wohl Menschen zu Ungewählten machen, beispielsweise diejenigen, die wir an den Grenzen der EU, ich sag's jetzt mal wirklich drastisch, verrecken lassen. Die Idee meines Buches ist gewesen, weswegen es diesen Titel hat, Gemeinschaft der Ungewählten, von einer Überlegung von Hannah Arendt herkommt, zu argumentieren, die gesagt hat, wir alle sind letztendlich Ungewählte. Niemand hat das Recht zu entscheiden, wer auf der Erde existieren darf. Sie hat das argumentiert im Zusammenhang mit dem Prozess zu Adolf Eichmann, dem Organisator der sogenannten Endlösung, der in Israel vor genau 60 Jahren im Dezember 1961 vom Gericht zum Tode verurteilt worden ist für diese Taten. Hannah Arendt argumentiert, dass sie fand, das ist ein richtiges und ein gerechtes Urteil, weil diejenigen, die sich ein Recht angemaßt haben, was nicht existiert, nämlich das Recht zu entscheiden, mit wem sie die Erde teilen wollen, es kann niemandem zugemutet werden, mit solchen weiter existieren zu müssen. Jetzt bin ich persönlich keine Verfechterin der Todesstrafe, aber dieser Gedanke von Arendt, dass wir alle das gleiche Recht haben zu existieren, dass niemand von uns ausgesucht worden ist, niemand von uns ist gewählt, in dem Sinne sind wir alle Ungewählte. Wir erleben aber eine Geschichte, Priya hat es angesprochen, die Geschichte des Kolonialismus gehört natürlich dazu, ist eine Geschichte, in der beständig welche zu Ungewählten gemacht werden. Die vielen werden zu Ungewählten, damit die wenigen sich als die Gewählten verstehen können, damit die wenigen sich als diejenigen, die ein Leben in Freiheit und Gleichheit führen können, wähnen können. Und mit dieser Figur habe ich eben versucht, sowohl sozusagen, wie gesagt, genau diese, historisch diese Situation von Privilegierung und Marginalisierung aufzusuchen, deswegen Suchfigur, aber eben auch zu zeigen, dass wir immer noch in einer Situation sind, wie Arendt sie beschrieben hat, in denen Menschen das Recht, Rechte zu haben, wie sie sagt, und das Recht, sich überall niederlassen zu können, verwehrt wird zu Menschen, wie ihre Formulierung ist, zu Menschen ohne Standort in der Welt gemacht werden. Das wären jetzt im Konkreten diejenigen, die ich meine, wenn ich von Ungewählten spreche, aber eben mit dem Impetus, dass wir im Grunde alle ungewählt sind und von daher, dass wir und das demokratische Zusammenleben denken müssen.
Und Priya Basel wiederum nähert sich genau diesem Gedanken, Sabine, den du gerade hier noch einmal konkret gemacht hast, die Gemeinschaft der Ungewählten. Priya Basel also hat sich bereits in ihrem Buch Gastfreundschaft diesem Gedanken nochmal anders genähert. Dieses Buch Gastfreundschaft, das wurde vom britischen Observer als eines der Bücher des Jahres 2019 gelistet. Da greifst du das Thema der Solidarität auch auf, denkst sehr breit über den Begriff der Gastfreundschaft nach. Gastfreundschaft kann als Einladung verstanden werden, verbindet sich oft natürlich mit dem Ritual des Essens, das ebenso eine große Rolle spielt in deiner Schrift. Es geht um Gastfreundschaft in der Historie und der Philosophie. Aber ganz grundsätzlich, ja, Gastfreundschaft wird ja erstmal meistens mit etwas Schönem eigentlich assoziiert. Du machst aber auch ganz klar, dass Gastfreundschaft auch immer was mit Macht zu tun hat. Wie hängen Macht und Gastfreundschaft denn miteinander zusammen, Priya?
In meiner Familie, ich habe diese Zweideutigkeit erlebt. In meiner Familie ist die Gastfreundschaft am Tisch sehr übertrieben. Meine Großmutter, sie spielt eine große Rolle im Buch, sie kocht immer zu viel Druck über die Menschen, mehr zu essen, als die wollen. Und es war ein Weg, sich zu behaupten, Liebe von anderen zu verlangen, Lob. Und wir haben fast keine Wahl gehabt, wenn wir bei ihr zu Hause waren. Andererseits habe ich auch erlebt, was Zusammenessen mit uns tun kann. Es ist eine sehr sinnliche Erfahrung. Und ich glaube, auch Menschen, die einander nicht kennen, wenn die zusammen am Tisch sitzen und essen, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, anders miteinander zu sein. Und ich habe dann das Essen, diesen Teil der Gastfreundschaft, als Ausgangspunkt genommen, um über die Breite des Begriffs zu denken. Es ist ein politischer Begriff, religiös, kann sehr persönlich sein, aber hat auch für mich eine sehr interessante Bedeutung im Sinne von Jacques Derrida, der französische Philosoph. Er hat diesen Begriff erweitert. Er hat über bedingungslose Gastfreundschaft gesprochen. Und diese Idee ist vielleicht die am stärksten, die mir in meinem Leben begegnet ist. Derrida sagte, ich kann nicht sagen, dass ich die Türen öffne, dass ich den anderen einlade. Der andere ist immer schon da. Das ist bedingungslose Gastfreundschaft. Er spricht über Gastfreundschaft des Besuchs, nicht der Einladung. Der andere ist bereits eingetreten. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das, was Miriam gesagt hat, sehen wir schon, was das bedeutet, dass der andere schon da ist. Und ich bewundere diese Arbeit, die Miriam und andere macht. Und es gibt auch ein Beispiel in Sabines Buch, was mich sehr berührt hat und was mich auch inspiriert hat, einen anderen Text zu schreiben während des Sommers. Sabine, du erzählst von dieser forensischen Vorsorgearbeit, die Menschen machen, die Leichen von Migrantinnen, die im Mittelmeer sind, die versuchen, die zu zählen und mit diesem Körper eine andere Art von Verbundenheit mit den Menschen zu entwickeln. Die nennen das relationalen Staatsbürgerschaft. Es gibt ein paar, die darüber geschrieben haben, Amadeh Mcharek und Sarah Casatelli. Und die beschreiben das als eine Praxis, die es ermöglicht, die Verstorbenen als Teil einer menschlichen Gemeinschaft zu erinnern und so wieder einzugliedern. Und ich finde, solche Versuche, andere Formen der Verbindungen zu machen zwischen Menschen, die wir nicht kennen, und uns, einerseits sehr berührend, andererseits sehr ermutigend. Dieses Beharren, dass die Menschen zählen und die werden zählen, obwohl die tot sind.
Priya, lass uns noch mal ganz kurz auf die Frage kommen. Gibt es einen Unterschied zwischen Gastfreundschaft und Solidarität, habe ich mich gerade gefragt.
Das ist eine gute Frage. Für mich sind die beiden sehr eng verbunden. Und wenn man an bedingungslose Gastfreundschaft denkt, dann vielleicht kommt man ein bisschen näher an die Solidarität. Mit wem sind wir bereit, solidarisch zu sein? Was sind wir auch bereit zu tun? Wenn man sieht, was jemand wie Miriam tut, man denkt, oh, das könnte ich nie tun. Aber wir haben andere Wege, um etwas beizutragen zu der Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind alle mehr fähig, als wir denken. Es gibt immer Momente ins Leben, wo wir denken, ah, das kann ich nicht aushalten, das kann ich nicht vergeben. Und das schaffen wir. Und diese Übung, wenn wir versuchen, das auch gegenüber Menschen, die weit weg von uns sind oder unbekannt sind, wenn wir versuchen, diesen Bezug zu anderen Menschen zu üben, ich glaube, das ist möglich. Und man kann das durch Spenden machen, man kann versuchen, andere Menschen kennenzulernen, durch Initiative, wie wir machen das. Man kann nur durch das Lesen eines Buches, was eine ganz andere Geschichte erzählt, die eigene Gedanken und Vorstellungskraft erweitern. Alles hilft, glaube ich, und alles hat einen Platz.
Bringt mich auch zu dem Gedanke, der in Sabine Haags Buch wie so ein roter Faden durchläuft, nämlich die Frage, was ist deine Aufgabe? Das bezieht sich auf eine Geschichte, Sabine, über eine Professorin, mit der du mal zu tun hattest. Was ist deine Aufgabe? Wie Priya genau sagte, jeder kann etwas tun. Miriam, in eurem Verein, wir packen es an, da besteht Einigkeit darüber, dass solidarisches Handeln nach innen und außen sichtbar werden muss. Solidarisches, wertschätzendes, faires Handeln. Was genau bedeutet das in der praktischen Umsetzung für euch?
Da habe ich auch gerade eben drüber nachgedacht, bei der Frage, ob Solidarität und was Gastfreundschaft miteinander zu tun haben. Und ich würde sagen, so ein ganz wichtiger Aspekt von Solidarität für mich und auch für uns, dass wir packen es an, Solidarität findet auf Augenhöhe statt. Das heißt, wir begegnen uns auf Augenhöhe, begegnen uns unter denen, die gemeinsam anpacken, die uns was tun. Und das finde ich auch wichtig, was du gerade gesagt hast. Jeder und jede auf ihre oder seine Art und Weise. Es gibt nicht das Wichtige und das Unwichtige. Es gibt einfach nur unterschiedliche Dinge, die unterschiedliche Menschen tun. Und es ist fast egal was. Hauptsache, sie tun was. Und Solidarität bedeutet, ich begegne denen, die mit mir gemeinsam anpacken, egal auf welche Art und Weise sie das tun. Und den Menschen, die wir unterstützen, weil sie gerade in einer ziemlich beschissenen Situation sind an den EU-Außengrenzen, grundsätzlich auf Augenhöhe. Ich bin keine weiße Retterin und ich bin auch keine Heldin, sondern ich bin ein Mensch, der einem anderen Menschen auf Augenhöhe begegnet, weil es nur ein Akt des Zufalls ist, des absoluten Zufalls, auf welcher Seite wir jeweils beide gerade stehen. Und das ist für mich so ein ganz wichtiger Kern von dem, was wir tun und von der Haltung, in der wir das tun. Denn es geht nicht darum, dass wir andere Menschen retten, weil sie das selber nicht können.
Couragiert unterwegs, heute zum Thema Solidarität. Priya, kommen wir nochmal zu Wir machen das, dem Netzwerk, in dem du unter anderem aktiv bist. Ein Vorsatz ist hier, die Menschen in ihrer Expertise und nicht als Hilfsbedürftige anzusprechen, die Teilhabe von Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten also zu stärken, auch zu zeigen, dass Zuwanderung und Vielfalt als Chance und Bereicherung gesehen werden können und müssen. Welche gesellschaftlichen und gedanklichen Voraussetzungen braucht es denn für eine solche Perspektive?
Ich denke, es braucht nur Bereitschaft und Offenheit. Eigentlich, wie Miriam erwähnt hat, einander auf Augenhöhe zu treffen. Wenn das möglich ist, dann glaube ich, viel ist möglich. Wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die gerechter ist, es geht nicht nur um Geben für viele von uns, es geht um auch Bereitschaft, etwas abzugeben. Ich glaube, angesichts der Klimakrise und anderer ökonomischer Ungleichheit müssen wir auch bereit sein, einen Teil unseres Wohlstand abzugeben. Wir leben so gut und wir haben es so gut und es gibt andere, die einen Teil davon haben sollen und dürften. Deswegen, für mich ist es klarer geworden, auch während des Schreibens von Im Wir und Jetzt, dieses feministische Buch, dass etwas abzugeben ist auch Teil dieses Prozess, eine Welt zu erschaffen, der für alle besser ist.
Sabine Haag, auch nochmal die Frage an dich. Ich sagte schon, bei dir gibt es so ein Wechselspiel in deinem aktuellen Buch aus Mikro- und Makro-Ansicht auf die Welt. Ich stelle mir immer vor, und das kommt auch als Bild in diesem Text vor, schauen wir uns die Welt mal aus dem Weltall an und sehen einfach diesen Planeten, ja, und da gibt es dann keine Unterschiede mehr, wer wie wo, sondern es gibt nur ein großes Wir. Denken wir uns mal in diese Perspektive hinein, welche Voraussetzungen braucht es denn für diese Perspektive, für das Begreifen und letztlich auch für ein solidarisches Denken und Handeln? Wie können wir das, was wir bisher gewohnt sind, verlernen, überwinden?
Ja, Priya hat schon einiges angesprochen und Miriam auch. Das ist ja auch ein Gedanke, der für uns bei Wir machen das und wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt auch bei Wir packen es an. Ist ja auch sehr ähnlich, sehr wichtig, nämlich das Prinzip der Augenhöhe, das Prinzip der Wechselseitigkeit. Und ich würde gerne noch einen Gedanken dazu fügen bei der Frage, die wir gerade hatten. Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen Gastfreundschaft und Solidarität? Ich würde sagen, für Solidarität ist genau diese Wechselbezüglichkeit, die Augenhöhe ganz zentral, dass es eben nicht Charity ist, wir tun etwas für andere, sondern wir tun etwas füreinander. Und ich würde auch tatsächlich nochmal an die Formulierung aus der Erklärung der Menschenrechte erinnern wollen. Es gibt Dinge, die wir allen Menschen schulden, ungeachtet dessen, wie fremd sie uns scheinen mögen. Und das gilt natürlich wechselseitig für alle sozusagen. Für mich würde zur Solidarität noch dazugehören, dass es robuste Infrastrukturen braucht. Also es ist nicht damit getan, Priya sozusagen, ich lade die Menschen zu mir an meinen Tisch ein, sondern wenn wir diesen Tisch als Bild nehmen, Zugang zu sauberem Wasser, Zugang zu Nahrung, Zugang zu Behausung, zu medizinischer Versorgung etc. All das würde für mich zur Solidarität dazugehören, das zu gewährleisten. Was wir für das Verlernen brauchen, da war für mich ein Gedanke, den unter anderem Franz Fanon formuliert hat in seinem Buch Die Verdammten der Erde. Und diese Figur der Verdammten hat viele Verwandtschaften zu meinen Ungewählten. Fanon sagt, wir haben es noch überhaupt nicht gelernt, in Gesellschaft aller Menschen, ausnahmslos aller Menschen zu existieren. Das war für mich ein Gedanke, der mich durch das ganze Buch hindurch getragen hat. Kolonialismus beispielsweise hat das verhindert, dass zwar die weißen Europäer überall hingegangen sind, aber sie haben ja dort nicht Gesellschaften entworfen, in denen sie mit denen, die sie dort antrafen, leben wollten und gelebt haben, sondern sie sind dorthin gegangen und haben die anderen erstmal vernichtet, haben ihre Kulturen zerstört, haben den Grund und Boden der anderen Kontinente ausgeplündert und die Menschen, die dort lebten, eben nicht als Teil der menschlichen Gemeinschaft akzeptiert. Stuart Hall, der englische Kulturtheoretiker, Kulturwissenschaftler, hat einmal gesagt, wir sind hier, also diejenigen, die aus den Kolonien dann ins englische Mutterland gegangen sind, wir sind hier, weil ihr bei uns wart. Also diese Verflechtungen, über die Priya schon gesprochen hat, die sind ja lange, lange da. Also wir haben einerseits eine Welt, die als Weltgesellschaft existiert, aber im weißen europäischen Westen haben wir eine Kultur etabliert, die wir in die ganze Welt getragen haben, die genau das verhindert, dass wir mit allen existieren, dass wir mit allen leben.
Priya, noch ganz kurz, bevor wir dann gleich nochmal Miriam dazu holen.
Ja, wenn immer Sabine zitiert, dann habe ich gerade das Gefühl, wir sind Teil einer intellektuellen Gemeinschaft und wir stehen in einer Tradition von Menschen, die sich mit diesen Fragen von Feminismus, Rassismus und Gerechtigkeit beschäftigt haben. Und ich wollte nur ergänzen, was Sabine gesagt hat, wie üben wir diese Solidarität? Für mich ist es so wichtig, dass es zusammen mit anderen getan ist. Da allein kann man natürlich viel lernen und verlernen, aber mit anderen ist es einerseits einfacher und schwieriger, aber man kann die eigenen Grenzen besser überschreiten mit anderen. Man ist ermutigt von anderen, man lernt viel und man bekommt auch andere Perspektive. Sabine zitiert auch Gayatri Spivak in ihrem Buch und Spivak über Verlernen sagt sie, die eigenen Privilegien als eine Art Verlust zu verstehen. Das heißt, durch unsere Privilegien sind wir ausgegrenzt von manchen Erfahrungen und Perspektiven und Wissen. Und wenn wir das haben wollen, müssen wir uns bemühen. Es ist eine Art Arbeit, die wir leisten müssen. Und das kann nur mit anderen gemacht werden, anderen, die anders von uns sind und andere Erfahrungen und anderes Wissen haben.
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der ganz viel bei mir zumindest auch angestoßen hat. Ja, also was sehen wir als defizitär an? Wie bewerten wir überhaupt das ganze Wertesystem, mit dem man aufgewachsen ist, einfach mal in Frage zu stellen, auf Dinge anders zu schauen? Miriam, ich würde ganz gerne noch auf eine Tatsache zu sprechen kommen. Das ist so meine Beobachtung und das wird auch immer wieder in der Presse so geschildert. In der Mehrzahl sind es ja offenbar Männer, die sich gen Europa aufgemacht haben und nun in den Wäldern zwischen Polen und Belarus ausharren. Wie sieht es denn mit den Frauen und Kindern auf der Flucht aus? So ein bisschen hast du uns schon was erzählt. Aber was macht deren Situation dann nochmal besonders?
Also es sind zwar in der Mehrzahl Männer, also gerade auch hier jetzt wieder in Polen an der polnisch-belarussischen Grenze, aber auch in anderen Regionen, wo halt viele Menschen versuchen, entlang zu fliehen, aber weiß Gott nicht ausschließlich. das Problem oder eine große zusätzliche Gefahr für Frauen, die auf der Flucht sind, ist natürlich die der sexuellen Missbrauchs oder sexualisierten Gewalt. Das ist eine Gefahr, der Männer auch ausgesetzt sind, vor allen Dingen auch sehr junge Männer oder eben noch nicht erwachsene Jungs. Aber gerade auch Frauen, wenn sie alleine unterwegs sind, sind dieser Gefahr ganz besonders ausgesetzt. Ich selber war ja auch bei Sea-Watch engagiert. Frauen, die über die Mittelmeerroute kommen, über das zentrale Mittelmeer, also über Libyen fliehen, jede einzelne von ihnen ist vergewaltigt worden, ist zum Opfer gemacht worden von sexualisierter Gewalt. Fast alle sind schwanger, wenn sie im Mittelmeer ankommen, und fast alle diese Schwangerschaften sind aus Vergewaltigung. Das heißt, das ist ein Risiko, was auf der Flucht selber nochmal ganz spezifisch, ganz genderspezifisch Frauen ganz speziell trifft. Zweites ist, wenn sie dann einmal in Europa ankommen, ist es für Frauen unglaublich schwerer, in den Lagern zu bestehen. Denn auch wieder in den Lagern, wie auf den griechischen Inseln wie Lesbos oder Chios zum Beispiel, gibt es natürlich, wenn Leute dort Monate, teilweise auch jahrelang unter unsäglichen Bedingungen gibt es ganz fürchterliche Strukturen auch. Einerseits mit denen, die europäischen Leute, die Lager verwalten, andererseits aber auch innerhalb der KämpfbewohnerInnen selber. Und auch dort werden natürlich wieder viel mehr die Verwundbarsten, das heißt Frauen, das heißt Kinder zu Opfern gemacht. Das heißt, es gibt gute Gründe, warum mehrheitlich Männer auf der Flucht sind. Und einer dieser Gründe ist, dass Männer oder Jungs als Erste gehen, weil völlig klar ist, dass das Risiko für Frauen und Kinder nochmal ungleich höher ist. Und hier an der Grenze Polen-Belarus sind vergleichsweise viele Familien unterwegs, also viele Eltern mit Kindern. Und ein Grund, dass sie hier gerade mit ihren Kindern versuchen, diese Route zu wählen, war die große Illusion, das wäre eine vergleichsweise sichere Fluchtroute. Das heißt, ich ertrinke nicht im Mittelmeer oder ich friere auch nicht auf der Balkanroute, sondern ich kann nach Minsk fliegen, ich kann zur Grenze und dann bin ich schon im sicheren Europa. Das war die Illusion, mit der die Menschen hierher gekommen sind. Und deshalb gibt es hier erschütternd viele Familien mit Kindern. Zwei Kinder sind im Wald erfroren, ganz kleine Babys, die da rausgetragen und beerdigt worden sind. Ein Kind ist von seinen Eltern getrennt worden vor ein paar Tagen. Die Eltern sind gewaltsam noch in die Belarus wieder zurückgeprügelt worden über die Grenze und das Kind ist im Wald auf der polnischen Seite verloren gegangen. Wir haben die polnischen Grenzschützer keine Rücksicht drauf genommen. Das heißt, hier sind ganz viele Familien mit Kindern. Es ist aber nicht sicher, sondern es ist genauso lebensgefährlich, genauso tödlich wie alle anderen Fluchtrouten nach Europa.
Das alles sind erschütternde Berichte, auf die ihr auch versucht, aufmerksam zu machen. Natürlich auch in der Hoffnung, ja, und mit politischen Forderungen, dass sich da was ändert. Ich möchte gerne zum Schluss, Miriam Töter, nochmal dich fragen. Diese Sendung, sie heißt Couragiert unterwegs. Wie viel Mut braucht es für all das, was ihr mit eurem Verein Wir packen's an erfahren?
Also ehrlich gesagt würde ich sagen, nicht viel. Es braucht den Mut, den allerersten klitzekleinen Schritt zu gehen. Und das kann heißen, ich fange an und melde mich zum Packen von Sachspenden. Das kann heißen, ich gehe mal in die Schule und erzähle zusammen mit jemandem, der Fluchterfahrung oder die Fluchterfahrung hat, Kindern, wie das Ganze so funktioniert. Es kann heißen, ich gehe mal auf eine Demo und halte mal ein Transparent mit hoch oder mal ein Packschild. Und das ist einfach nur der erste kleine Schritt. Und das erfordert ein kleines bisschen Courage, aus dem eigenen Komfortzone einen Schrittweit rauszugehen. Wenn der erste Schritt getan ist, kommt das andere von ganz alleine. Ich glaube, es erfordert Unmengen von Mut, auf der belarussischen Seite der Grenze zu sein und zu wissen, dass du diese Grenze überqueren willst, weil du deinen Kindern, die im Irak oder in Syrien noch sitzen, ein besseres Leben ermöglichen möchtest. Das erfordert Mut.
Dann zum Schluss noch die kurze Frage an Sabine und Priya. Wie viel Mut braucht es heute, solidarisch zu sein, solidarisch zu handeln? Sabine, du sprichst darüber, lernen, gegenwärtig zu sein. Ist es das?
Ja, genau. Also der Welt sozusagen auch ins Auge zu blicken und das zu tun, was zu tun ist. Und wie Miriam sagt, das können erstmal kleine Dinge sein, aber diese auch zu tun und sich vielleicht jeden Tag die Frage zu stellen. Es gibt diese berühmte Figur aus der Erzählung Bartleby von Melville, der sagt, ich bevorzuge etwas nicht zu tun. Und die Frage, glaube ich, ist eine, die wir uns beständig auch stellen können und beständig stellen sollten. An welcher Art von Verhältnissen wollen wir partizipieren? Wollen wir an einer Welt partizipieren und sie mitgestalten, die das möglich macht, was an dieser Grenze derzeit beispielsweise passiert? Oder bevorzuge ich es, in einer Welt zu leben, die Verhältnisse hat, die es allen erlaubt, im Leben sich halten zu können?
Priya, an dich die Frage, wie viel Mut erfordert es, solidarisch zu sein?
Vielleicht hat es weniger mit Mut zu tun als mit Entschlossenheit. Und man trifft jeden Tag die Entscheidung, wie man in der Welt sein möchte und will und kann. Und ich finde, dass dieses Engagement mit anderen gibt so viele Energie und Freude auch und Hoffnung, dass auch wenn man verzweifelt ist, man bekommt von den anderen immer genug Unterstützung, um weiterzumachen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Herausforderung nicht allein zu begegnen, sondern mit anderen.
Couragiert unterwegs auf RBB Kultur. Wir haben heute in dieser voraufgezeichneten Sendung über das Thema Solidarität gesprochen und ich danke meinen Gesprächspartnerinnen, der Aktivistin Miriam Töter vom Verein Wir packen's an, die derzeit an der polnisch-belarussischen Grenze versucht, Geflüchtete zu versorgen. Ich danke der Soziologin und Genderforscherin Sabine Haag. Ihr Buch Gemeinschaft der Ungewählten ist bei Suhrkamp erschienen und natürlich der Autorin, Publizistin und Aktivistin Priya Basel. Auch ihr Buch Im Wir und Jetzt und Gastfreundschaft, also beide Bücher sind bei Suhrkamp erschienen. Die Redaktion für diese Sendung, die hatte Michaela Gericke, die Geschicke der Technik für diese Sendung hat Angelika Schäfer für uns gelenkt. Ich bin Shelley Kupferberg, wünsche Ihnen schöne, vielleicht sogar erkenntnisreiche und friedliche Tage, ob und was auch immer Sie feiern, bleiben Sie gesund. Thank you.